Stell dir einmal vor, du stehst morgens vor dem Spiegel und siehst dein absolutes Traumhaar. Dazu musst du deine Haarwelt wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und wenn du Lust hast, dann bist du hier genau richtig. Laila und ich helfen dir dabei, zu deinem Traumhaar zu finden.
Wir sprechen aber nicht nur über Haare und Körperpflege, sondern auch über unsere Freundschaft, unseren Alltag als Frau und Working Mom und das Leben allgemein. Und immer wieder gibt es spannende Gästinnen, von denen wir etwas Neues lernen. Für deinen Körper und unsere Umwelt. Herzlich willkommen in einer neuen Episode im Haarweisheiten-Podcast. Wir haben uns heute eine Psychologin und Haarexpertin eingeladen. Das ist die Linda Hollatz. Und Linda promovierte gerade zum Thema Trichotillomanie und Haarpflege. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Liebe Linda, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Ja, erstmal herzlichen Dank und ich freue mich auch total, euch persönlich kennenzulernen und zu sehen. Ja, mein Name, wie du gesagt hast, ist Linda und ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und habe dann irgendwann Anfang 20 Psychologie studiert, hatte aber immer schon das Thema Haare im Fokus, weil ich als Teenager Haarausfall hatte und ja, so eine sehr unglückliche selber Friseurkundin war und immer dachte, da muss es doch noch mehr geben zu diesem, ja, zu dem, was da aus unserer Kopfhaut rauswächst, ne? Das ist einfach nicht nur irgendwie totes Protein, sondern da hängt so viel Bedeutung dran. Und ja, ich habe das eigentlich dann zu meinem Lebensthema gemacht. Also einmal, weil es meine eigene Wunde und Schwachstelle ist oder war. Und zum anderen, weil ich davon nach wie vor fasziniert bin.
Super schön, ja. Ja, und du promovierst ja gerade zu einem ganz speziellen Thema. Magst du uns darüber kurz was erzählen?
Ja, genau. Also das Thema heißt Trichotillomanie. Das ist auch eine HC-Erkrankung. Das ist das Symptomverhalten, bei dem sich Menschen, also Kinder, Frauen, Männer, die Haare ausreißen und das kann die Kopfhaare betreffen oder Wimpern, Augenbrauen, Körperbehaarung, Achselbehaarung, also wirklich sämtliche Behaarung und am Körper. Aber das eine muss das andere nicht also voraussetzen. Ne? Also es gibt verschiedene Bereiche. Und da ich mich so viel mit den Haaren beschäftigt habe und auch mit dem Leid, das Menschen mit den Haaren haben, habe ich immer gefunden, dass das wirklich das Allerschlimmste ist. Und dass das mit sehr viel Scham besetzt ist, weil es eben keine Angewohnheit ist, die man einfach mal so überwinden kann oder mit ein bisschen Disziplin sozusagen ad acta tun, sondern diese HC-Erkrankung gehört zu den Zwangsspektrumstörungen und die sind einfach unglaublich hartnäckig.
Ja.
Ja, und dann habe ich eben gedacht, okay, also damit bin ich auch schon seit Jahren beschäftigt, seit Jahrzehnten und ja, meine Promotion ist eigentlich jetzt eine sehr praktische Studie.
Ja, du meintest ja, dass da so einige Krankheiten oder ja Angewohnheiten vielleicht auch mit reinspielen. Also ich glaube, viele kennen das zum Beispiel mit Nägelkauen oder vielleicht auch Skinpicking noch. Wie ist es denn, also wie kommt es da überhaupt dazu? Also wie entwickelt man diese Störung?
Ja, also genau, das sind die beiden anderen sehr bekannten, noch bekannteren Zwangsspektrumstörungen. Das Nägelkauen kennt fast jeder und an der Haut pulen auch. Wobei natürlich das Nägelkauen, das an der Haut pulen oder eben das an den Haaren ziehen, wirklich nur eine Störung ist oder als diese bezeichnet werden kann, wenn sie Leidensdruck verursacht, ne? Oder auch körperliche Konsequenzen. Also wenn es dann irgendwann wehtut oder die Haut einfach leidet oder es Kahlstellen gibt und so weiter. Ne? Also so ein gelegentliches am Fingernagel holen oder so, das ist, würde ich sagen, noch keine Erkrankung. Ja, und die Ursachen sind natürlich auch immer noch Gegenstand der Forschung, auch wann es auftritt, in welchen Kulturen und ob es mehr Männer oder mehr Frauen sind. Das ist wirklich noch sehr, sehr unerforscht insgesamt. Doch kann man natürlich sagen, dass es eine genetische Disposition gibt. Also es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, dass diese Zwangsspektrumstörungen auftauchen, wenn auch schon die Eltern oder Großeltern oder jemand in der Familie das gehabt hat, dann wird angenommen, dass Ernährung eine Rolle spielt, die Hormone vielleicht, Stress, emotionale Befindlichkeiten. Dann wird untersucht, ob diese Erkrankung auftritt mit anderen psychischen Erkrankungen wie Ängsten, Depressionen. Ja, also da wird noch sehr viel geforscht. Also ich vertrete immer so den Weg oder empfehle allen, die davon betroffen sind, wirklich so ihr eigenes Mandala zusammenzustellen und wirklich für sich ganz präzise zu gucken, was ist es bei mir? Gibt es bei mir jemanden in der Familie? Und habe ich schon beobachten können, dass Ernährung eine Rolle spielt? Oder mein Haarpflegeverhalten, worum es ja in meiner Promotion geht, gibt es da irgendwas? Also wirklich so eine Selbstfindung allem anderen voranstellen.
Ja, total spannend. Also ich frage mich gerade auch, wie das überhaupt entsteht. Also ist das eher so ein, also ich meine, Stress kann ja auch manchmal so ein schleichendes, so ein Prozess sein, dass man selber erst es merkt, oh, ich bin ja gerade eigentlich total gestresst, was ist eigentlich gerade alles passiert so? Und das äußert sich ja dann zum Beispiel auch an der Haut und an den Haaren. Passiert sowas auch schleichend oder wie tritt das auf oder wie merkt die oder der Betroffene dann plötzlich, was mache ich da eigentlich gerade? Also ich frage mich, wie bewusst oder unbewusst das entsteht auch.
Also ich denke schon, dass das schleichend sein kann. Mhm. Also ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, als ich Teenager war, da, gut, das war so in den 70er, 80ern, also ich bin Jahrgang 65, da haben wir uns natürlich auch mit unserer Haut beschäftigt, mit unseren Haaren. Und dann haben wir nach gespaltenen Haaren gesucht. Und da gab es so die erste Shampoo-Werbung, ne, und Werbung mit Spülung, wo einem wirklich auch ja suggeriert wurde, sag ich mal, dass da abgebrochene Haare an meinem Kopf sind oder gespaltene Haare und dass man die unbedingt entfernen muss, ne, oder eben reparieren muss oder heilen muss. Also das fing schon damals an. Und da gab es dann Zeichnungen, wie das ein bestimmtes Produkt dann dieses gespaltene Haar wieder schließt. Inzwischen ist natürlich klar, dass das Quatsch ist. Es gibt kein Produkt, das ein gespaltenes Haar wieder schließt. Und es gibt auch sehr, sehr wenig wirklich abgebrochene Haare. Wisst ihr selber, dass höchstens, wenn da mal wirklich super, super viel Chemie drauf gelandet ist oder trocken oder irgendwelche ganz besonderen Umstände.
Es entsteht halt nur durch die Benutzung von Produkten, dass Haare überhaupt abbrechen, ne? Es entsteht ja nur durch die Benutzung von Produkten eigentlich.
Ja, im Extremfall gibt es auch mal schon den gelegentlichen Surfer, der irgendwie nicht auf seine Haare achtet und wirklich extrem Sonne, extrem Salzwasser. Und dann ist es einfach trocken, da gibt es schon mal gespaltene Spitzen und so, auch wenn der keine Chemie benutzt. Aber ich meine, das sind extreme Situationen, ne? Du hast vollkommen recht. Genau, und so haben wir natürlich auch als Teenager haben wir auch geguckt, wie ist unsere Haut und was machen wir mit den Pickeln, so unter uns Freundinnen, und was machen wir mit den gespaltenen Haaren. Und dann ist es bei einigen vorbeigegangen und haben sich nie wieder drum gekümmert. Und bei mir zum Beispiel ist es nicht vorbeigegangen. Ich habe gedacht, nee, also das geht gar nicht, ne? Oder also ich will keine gespaltenen Haare haben. Und dann habe ich die halt abgebrochen oder abgeschnitten. Und irgendwann war es dann so ein Punkt, wo ich merke, oh, das ich kann gar nicht aufhören. Und das ist dann der Moment, wo man denn selbst erkennt, Moment, was ist das jetzt? Eine Sucht? Ist das ein Zwang? Ist das irgendwas ganz Komisches? Ja, wenn man das merkt, ne, dann, und das bis zu dem Punkt ist es, finde ich, noch ganz normal, sich damit zu beschäftigen, was mit dem eigenen Körper so passiert.
Ja, ich krieg gerade Gänsehaut, weil ich kann mich da total gut gerade reinfühlen. Also Ute, du kennst es bestimmt auch so mit diesem, am Beispiel grauen Haaren, das habe ich ganz am Anfang auch gemacht, so: ich habe ein weißes Haar, da war ich noch ganz jung und habe es sofort irgendwie versucht auszureißen. Oder ich habe ja Neurodermitis, wenn ich da manchmal so Schübe hatte und dann sich so Bläschen unter der Haut gebildet haben, ich konnte das gar nicht aushalten, das so zu lassen einfach. So, dass, also man hat echt, also ich hatte da immer sofort das Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, das muss repariert werden und zwar sofort so, ne? Also ich kann das gerade total gut nachempfinden, wie du das beschreibst, auf jeden Fall.
Ja, und in meiner einen Online-Umfrage, da gucken wir auch, ne, also was für Persönlichkeitseigenschaften hängen vielleicht nochmal mit diesem Symptomverhalten zusammen, wie zum Beispiel Perfektionismus, ne? Das ist natürlich auch interessant. Also ich denke, dass jeder Mensch bestimmte Umgangsformen, gesunde oder eher nicht so gesunde Umgangsformen wählt, um mit bestimmten Herausforderungen im Leben zurechtzukommen. Und bei einem sind es dann eher die Süchte oder beim anderen sind es Angewohnheiten. Ja, also ich denke, das ist ganz individuell.
Ja. Wir haben uns ja kennengelernt, weil du hast uns ja angeschrieben mit einer E-Mail, weil du auf der Suche bist nach Friseuren, die dich quasi unterstützen bei deiner Arbeit. Und ich finde, das ist auch ein total spannendes Thema. Also ich würde das ja total gern dich da unterstützen. Nur bei mir ist das ja so ein bisschen schwierig, weil ich nicht in Deutschland lebe. Aber vielleicht magst du da so ein bisschen was erklären. Vielleicht fühlt sich ja auch eine Friseurin, die das hört, oder ein Friseur angesprochen, sich da mit dir in Verbindung zu setzen. Weil, genau, vielleicht magst du da kurz erklären, was ihr da oder was du da erarbeiten möchtest oder, ja, wie sagt man, herausfinden möchtest in Zusammenarbeit mit Friseuren.
Total gern, ja. Also im Moment habe ich gerade, also ich habe 27 Friseurinnen oder 26 Friseurinnen und einen Friseur, die schon bei der Studie mitmachen. Und ja, das sind Kollegen und Kolleginnen, die einfach, also die eigentlich so aus meinem Netzwerk kommen und eher so ein bisschen ganzheitlich, nachhaltig orientiert sind, so im Bio-Friseur-Bereich tätig, weil ich die halt kannte und zu denen Zugang hatte. Aber was ich mir insgesamt von allen wünsche, also dass Friseuren sich für dieses Thema öffnen und interessieren, weil es doch sehr viele Betroffene gibt, die sich nicht trauen, zum Friseur zu gehen, weil sie nicht wissen, ob die Friseurin sich mit der Erkrankung auskennt. Das ist das eine. Und das andere ist, weil sie natürlich Privatsphäre brauchen. Und genau das mache ich jetzt auch in der Studie, dass ich Friseurinnen und Betroffene zusammenbringe zu einem, ich habe das achtsamkeitsbasierten Haarpflege- und Schneidetermin genannt, und dass die Betroffenen wissen, diese Friseurin hat sich erkundigt und hat sich informiert und die weiß, dass es sowas überhaupt gibt wie Trichotillomanie und die wird mich nicht irgendwie fragen, warum machst du das und kannst nicht aufhören und ihre Kollegen rufen, guck dir das mal an. Na, so, das ist so das Wichtigste. Und dann ist natürlich noch Privatsphäre total schön. Und mehr braucht es nicht. Und das ist das, also ich habe zwar noch ein paar andere Parameter sozusagen, also auch wirklich, dass die Person dann allein ist im Salon während der Studie und dass sie so mitentscheiden kann, Stille oder Musik und vorm Spiegel sitzen oder vom Spiegel weggedreht, also schon so mit einbeziehen und dass die Beratungsphase auch vorab stattfindet, einfach was mit den Haaren geschehen soll, nicht jetzt so mittendrin und die Schere sozusagen schon schwingen, den Kopf herum. Ja, und das erste Feedback, das ich natürlich bekommen habe von den Betroffenen, ist total, ja, es ist so einfach. Ne? Sie fühlen sich einfach total gut aufgehoben, weil sie wissen, sie brauchen da nichts zu verstecken, sie brauchen nichts erklären. Und keiner guckt. Fertig, aus. Und dann können sie einen liebevollen, einen ihnen zugewandten Haartermin genießen und mal so dieses, was Schönes am Kopf erleben. So praktisch als Antidot, also als genau gegenteilige Erfahrung von dem Haarkrieg, der da manchmal stattfindet.
Ja. Ich finde das total schön und wertvoll. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Betroffene oder Betroffene sich da, wie du es schon vorhin beschrieben hast, bestimmt auch oft ja Schamgefühle haben und das Thema ist ja bestimmt auch sehr mit Tabu verbunden. Und daher meine Frage, vielleicht willst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie sich eigentlich so die Trichotillomanie auf das Leben auswirkt von Betroffenen. Also sicherlich viel auch mit Ängsten, Schamgefühl? Wie wirkt sich das auf das Leben aus?
Ja, also es ist so, dass die meisten, die ich persönlich kennengelernt habe mit Trichotillomanie, da würde ich sagen, ist das größte Thema, und das ist ein bisschen anders als bei Skinpicking und Nägelkraut, glaube ich, aber das ist jetzt sehr subjektiv, ne? Also nicht wissenschaftlich irgendwo fundiert, ist das Gefühl, dass sie allein sind damit und dass sie niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können, dass sie nicht wissen, was das ist. Und zu meiner großen Überraschung ist es auch so, dass ich immer wieder jüngere Frauen treffe, also ich sage jetzt mal zwischen 20 und 30, die das seit 10 Jahren machen, aber erst das vor 1-2 Jahren im Internet gefunden haben. Also weil sie es irgendwie nicht auf die Idee gekommen sind, das zu googeln oder nicht wussten, was sie schreiben. Und dann diese Erleichterung, dass sie nicht alleine sind und dann mit mal jemandem darüber sprechen zu können, das sind so die ersten Schritte. Und dann sind die nächsten Schritte meistens, dass sie auch das mal gern eigentlich ihren Liebsten sagen möchten. Und wie? Damit das, ne, weil das unglaublich viel Energie kostet, natürlich, erstmal so eine Erkrankung zu haben, die zum Teil ja auch ein paar Stunden am Tag in Anspruch nehmen kann. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich. Manche ziehen mal ein Haar aus pro Woche und andere machen jeden Tag 1-2 Stunden diesen Prozess. Und das schon zu tun und das dann auch noch zu verheimlichen, ist nochmal so eine doppelte Belastung. Ja, und von daher ist alles, also deswegen bin ich euch auch so dankbar, weil jeder Mensch zählt. Und wenn nur eine Person das jetzt hört, ne, eine Friseurin, die eine Kundin hat oder eine Betroffene, dann ist schon mal irgendwo so ein bisschen mehr von dieser Last sozusagen aufgehoben.
Ja, also ich finde, irgendwie, wenn ich das so höre, ich möchte das jetzt überhaupt nicht so relativieren oder so, aber das ist ja wirklich auch so ein Grundproblem, das wir eigentlich ja auch in der Zusammenarbeit oft mit Friseuren oder auch mit Familie und Freunde irgendwie mitbekommen, wenn es jetzt um No-Poo geht, was jetzt ja irgendwie das ist ja eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich bewusst trifft und sagt, ich probiere das jetzt aus, so ich mache jetzt den Kurs und ich teste es jetzt, aber selbst da ist ja schon so viel Scham, Angst dabei, dass ja, das nicht zu erzählen, das, wie gehe ich jetzt zum Friseur? Oh Gott, ich kann jetzt doch nicht dem Friseur sagen, dass ich meine Haare nicht mehr wasche. Und das ist ja nur nicht mehr Haare waschen, ne? Also das ist ja irgendwie erstmal, also das ist ja gar nichts mehr. Man kann einfach morgen zum Shampoo greifen und seine Haare wieder waschen, so, ne? Also das hat ja nicht so eine Auswirkung, sage ich jetzt mal, ne? Und aber da mal so reinzugucken und auch wirklich auch, wo du beschrieben hast, dieser Friseurbesuch, ne, wo dann einfach die Zeit da ist für den Menschen, der da jetzt vor einem sitzt, das ist das Allerwichtigste immer. Und das fehlt, also ich finde, deswegen ist auch das, was du da erarbeitest mit den Friseuren, das ist so schön und so wichtig, weil das so oft fehlt auf dem Friseurmarkt. Und ich ja zum Beispiel auch immer sage, ich finde, in der Friseurausbildung gehört eigentlich irgendwie ein Teil von Psychologie irgendwie mit rein, dass Friseure lernen, wie gehe ich richtig mit Menschen um, die kommen und sich von mir anfassen lassen. Und ich meine, wir dürfen da irgendwie an die Haare, das ist einfach ja, Haare sind ja sowas Besonderes am Körper. Und wir lernen das nicht. So, das ist überhaupt gar kein Thema bei uns in der, also zumindest als ich vor 20 Jahren gelernt habe, und ich kann mir vorstellen, dass es sich noch nicht groß geändert hat. Ich habe vor 2-3 Jahren auch mal angefragt in einer Berufsschule, ob man da nicht mal irgendwie vorbeikommen kann und mal irgendwie einen Vortrag halten kann über halt No Pool. Aber das wurde also sofort eigentlich abgelehnt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm eigentlich, ne? Weil es gibt so viele Themen, die mit den Haaren dann zusammenhängen oder über das Haar vielleicht auch rauskommen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, dieser Kampf, ne, dass vielleicht zwischendurch endlich mal was passiert am Kopf, was sich
gut anfühlt und wo man sich irgendwie gesehen fühlt und halt nicht bewertet. Du hast aber dünne Haare, du hast aber dicke Haare, du hast aber so und bei dir ist aber das, sondern einfach so diese Zeit miteinander verbringen zu können und die schön zu gestalten und eben nicht einen Kampf zu führen gegen die Haare, sondern eine liebevolle Begegnung mit seinen Haaren erleben zu können, das glaube ich, kann halt sehr heilsam einfach auch sein. Und gerade ja, bei Menschen, die vielleicht einfach da schon ganz viele Jahre so ein starkes Thema damit haben, ist es, glaube ich, einfach wirklich total wichtig, dass man da, wie du sagst, halt viel drüber spricht, ne?
Ja. Ja, ich bin dir auch direkt noch dankbar, also ich kann, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, darauf war ich noch nicht gekommen, dass Menschen, die sich entscheiden, ihre Haare nicht mehr mit kommerziellen Produkten, also zu waschen oder überhaupt mit selbstgemachten Shampoos oder was auch immer, dass die auch Schwierigkeiten haben, das in ihrer Umwelt sozusagen zu vertreten. Ne? Da muss ich auch daran denken, ne? Wenn man jetzt vegan lebt oder glutenfrei und so weiter, hat man ja auch einiges auszuhalten manchmal oder muss ich rechtfertigen. Da bin ich dir sehr dankbar und ja, möchte da auch jeden unterstützen. Also ich meine, es ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, also ich spreche da vom Hygienewahn, ne? Es ist ein absoluter Hygienewahn, der da ja, und also durch ganz klar durch Profitgier und so weiter gefördert wird. Ne? Allein, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Neutrogena, also dieser Shampoo in den USA, wo dann der ganze Umsatz verdoppelt wurde, nur weil ein Manager auf die Idee kam, aufzuschreiben, also erste Stufe, nimm mal ein bisschen Shampoo, wasch dir die Haare, ne? Und dann zweitens wiederhole. Ne? Die haben ihren Umsatz verdoppelt in den nächsten Jahren. Und allein für mich ist es schon oft, dass ich Leuten erzähle, frage ich so, ja, wie machst du das? Womit shampoonierst du deine Haare oder was machst du? Erstmal von zweimal shampoonieren auf einmal. Erstmal von einmal täglich auf, ne, und so weiter. Ne? Das sind Prozesse, die ich Menschen auch anbiete und immer wieder versuche aufzudecken, was da für Konditionierung, Conditioning stattgefunden hat. Und ja, nee, da bin ich ganz bei euch. Und stimmt, das ist ja Hygienewahn und eben auch die Angst vor Schmutz. Sauanthropologisch, das haben wir, da gibt es Quellen, wo Anthropologen auch herausgefunden haben, dass einfach Haare doch noch eher so als schmutzig angesehen werden. Ne? Und das geht halt gar nicht. Ne? Und dass wir da irgendwie so, das kommt aus unserem Körper raus und dass da irgendwie so ein Loch ist, wo man uns kriegt. Ne? Also man muss immer wieder sagen, und ich sage meinen Kunden auch, ich stört mich nicht, wenn deine Haare ein bisschen fettig sind oder was auch immer. Ich habe da Gott sei Dank kein Ekelempfinden oder so, sonst wäre ich auch nicht in dem Beruf. Aber das sage ich auch immer wieder, es ist okay und ich will dein Haar anfassen, so wie es ist.
Ja.
Aber ja, wenn Menschen, ja, also spannend. Habe ich jetzt noch gar nicht.
Wir kennen unsere Haare halt einfach gar nicht so, wie sie eigentlich sind. Also, weil wir ja von klein auf Produkte benutzen. Und dann, wenn man dann mal irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 40, ist egal, ist und einfach mal alles weglässt und dann plötzlich seine Haare fühlt, wie die sich wirklich anfühlen, das ist teilweise einfach echt ein Schock. Also so, oh Gott, jetzt habe ich das und, also jetzt fühlen die sich so und so und so an, das ist ganz schrecklich so, ne? Und dann erstmal zu sagen so, das sind deine Haare. So fühlen sich Haare eigentlich wirklich an, so, ne? Dass man vielleicht auch diesen Film so ein bisschen fühlt und wenn man da dann auch weitergeht. Ich meine, das Sebum, also das Fett, das aus unserer Kopfhaut rauskommt, das ist ja die beste Pflege für die Haare und vielleicht zum Beispiel auch für die Hände, ne? Ich sage dann auch immer so, anstatt dir die Hände zu waschen, lass es halt mal drauf und guck mal, ob du überhaupt noch eine Handcreme brauchst. So, ne? Das ist auch sehr individuell, aber ja, das kann man echt ewig so weiter Spinnen, sage ich jetzt mal, ne? Was für Kreise das so zieht, wenn man sich mal einfach auf andere Art und Weise mit seinen Haaren beschäftigt. Ja, und das kann halt auch so ganz tief gehen einfach, ne? Ja, sei es jetzt eine schlechte Erfahrung mit einem Friseur mal von früher irgendwie, ne? Oder vielleicht das letzte Mal beim Friseur gewesen und eben jemanden gehabt zu haben, der halt einfach nicht achtsam mit mir umgegangen ist, das macht ja dann was mit einem so, ne? Und da ist dann oft fehlt dann das Vertrauen, ja.
Ich fand es auch total spannend, dass du erzählt hast mit dem zweimal die Haare waschen, weil mir ist dann direkt gekommen, stimmt, ich habe früher eigentlich, also als ich meine Haare noch mit Produkten gewaschen habe, habe ich immer einmal gewaschen, aber dann habe ich das vom Friseur gelernt, bin ich zum Friseur gegangen und da wurde immer zweimal die Haare wurden gewaschen und da hieß es auch, ja, das erste Mal Grundreinigung und du musst die dann nochmal waschen. Also, und dann dachte ich total erstmal, okay, wieder was gelernt, dann lag ich total falsch mit dem einen Mal Haare waschen. Also, das hat sich ja dann richtig durchgezogen mit Neutrogena. Also, echt richtig, richtig krass.
Ja, aber für jede Firma, ne? Für
Ja.
jede Firma. Es
Ja.
verdoppelt den Konsum. Ich meine,
Heftig, ja.
es ist wirklich heftig, wenn man sich das vorstellt. Und
Ja.
noch die Menge, ne? Die Menge ist auch noch ein
Ja.
unglaubliches Ding, weil also die meisten nehmen halt sehr viel Shampoo und packen das so oben auf ihre Kopfhaut oder auf ihre Haare und wuscheln da so rum. Ja, und waschen ihre Haare, also Haare waschen ist sowieso, also die Naturfriseurinnen und so, die empfehlen ja im Grunde nun, auch wenn nur eine Ansatzwäsche und gar nicht mehr, dass die langen Haare gewaschen werden, ne? Das ist ja auch schon mal ein
Ja.
Riesenschritt, ne?
Ja.
Also wirklich nur so, ja, obwohl dann natürlich, ich sage jetzt nicht pro oder contra oder so, es ist dann natürlich genau das Sebum ist unglaublich wertvoll und der beste und der schönste Conditioner für die Haare, ne? Also das zeige ich Leuten auch immer, wenn ich meine eigenen Haare bürste nach vorne über und dann, was man so lang striegelt, und dann sage ich, fühl mal, dann ist das super glatt. Das ist diese eine ganz dünne Schicht von Schutz. Es
Ja.
ist, ja, es ist wirklich schön. Also ja, ich bürste auch seit, ach Gott, 30 Jahren oder 40 Jahren.
Voll
Keine
gut.
Ahnung.
Ja,
Erst war es der Holzkamm, ne? Weil, wie gesagt, ich komme ja noch aus einer anderen Generation. Erst hatten wir dann Holzkämme. Das war schon
ja.
mal toll, überhaupt einen Holzkamm zu finden. Und dann irgendwann kam die Bürste. Ja.
Ja. Zurück zu Trichotillomanie. Wie wird das normalerweise behandelt? Gibt es da verschiedene Therapien oder gibt es vielleicht auch Strategien, die helfen können, das zu reduzieren?
Ja, also es gibt ja vier anerkannte Therapieformen in Deutschland und von den vieren würde ich sagen, oder ist die Verhaltenstherapie die am ehesten empfohlen wird und ich könnte es auch nur jedem empfehlen, inwieweit eine Verhaltenstherapie dann natürlich mit dem Symptomverhalten hilft, weiß man nicht im Vorfeld natürlich, aber ich kenne eigentlich niemanden, der bereut hat, eine Verhaltenstherapie durchzuführen. Ne? Also, das ist einfach auch eine gute Sache. Und es gibt natürlich auch die systemische Therapie, davon halte ich sehr, sehr viel. Familientherapie, systemische Therapie, wo man eben auch guckt, was ist so in der Gegenwartsfamilie oder in der Herkunftsfamilie, was da alles so los ist und inwieweit das einen Einfluss hat. Also schon ein bisschen eben, ja, Soul Searching und eben in die Familienzusammenhänge einsteigen. Gesprächstherapie ist auch hilfreich. Ne? Also ich würde sagen, in dem gegenwärtigen Zustand der Situation, wie viele Menschen eine Therapie gern hätten und bräuchten und mit den Wartelisten, würde ich wirklich sagen, was immer hilft, nimm es an. Ne? Bemüht euch, ob es Gesprächstherapie ist, Verhaltenstherapie oder systemische Therapie. Eine Psychoanalyse dauert halt sehr lange. Also da habe ich jetzt auch überhaupt noch nie gehört, dass jemand mit Trichotillomanie eine Psychoanalyse gemacht hat. Aber die anderen drei würde ich sagen, auf alle Fälle annehmen, was immer du bekommst und du mit der Psychologin sozusagen dich verstehst. Medikamente sind nicht super erfolgreich, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Das liegt, ja, und dadurch ist eben auch das Problem entstanden, dass bei Zwängen, also jetzt Waschzwänge und Zahnzwänge und eben die verschiedenen Zwangserkrankungen und eben auch bei Zwangsspektrumstörungen so richtig Psychopharmaka nicht wirklich helfen. Das heißt, sie haben auch überhaupt keine Lobby und es gibt niemanden, der die Forschung oder wenig Unterstützung für die Forschung, ne? Während wir wissen, dass die Depressionen und die Ängste, das sind psychische Erkrankungen, die mit Psychopharmaka beeinflusst werden können und natürlich von daher eine große Lobby haben. Sehr viel Forschung und sehr viel Unterstützung von der Pharma.
Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen, ob es irgendwie Medikamente gibt oder vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, die noch helfen können oder ob das nur auch nur Geldmacherei ist.
Ja, also ich finde schon, dass, also nein, es gibt, das müsste ich dann aber nochmal jetzt konkret recherchieren. Es gibt schon ein bisschen Forschung von auch Nahrungsergänzungsmitteln, die helfen. Und uns jetzt mal zusammenfassend zu sagen, so ein bisschen wie am Anfang, ich würde auf alle Fälle jeden Menschen ermutigen, selbst so zu gucken, ne, wie reagiert eine Person auf verschiedenes Essen und wird geraucht, Kaffee getrunken, also so ist Alkohol, ne, also viel Zucker, ne, also ich meine, es ist ja eher eine Erkrankung, die so nervös anmutet, ne, also es ist ja so ein Kribbelgefühl, ne, wenn man irgendwas macht und mit den Fingern spielt und so weiter. Also würde ich sagen, unbedingt die eigene Ernährung auszuprobieren, was funktioniert und was nicht. Und es dann nicht tun. Ne? Aber es ist natürlich schwer, weil wenn man gern jeden Abend Schokolade isst, aber dann besonders noch nervös wird oder so, es erfordert halt so ein, ja, so ein Do-it-yourself-Weg. Also Ernährung ist wichtig, Ergänzungsmittel finde ich generell schon gut, wenn, also nicht jetzt täglich, aber so in Situationen, in speziellen Situationen. Dann natürlich Selbsthilfegruppen. Wir haben ungefähr 8 in Deutschland. Es gibt auch bald eine Tagung in Köln, wo alle, die betroffen sind, eingeladen sind. Dann gibt es ja diese Stressbälle und Sachen, die man machen kann. Oder auch das Habit Reversal Training, wo man angenommen in dem Moment, wo jetzt, sagen wir mal, meine Hand zur Haut gehen würde, wo ich dann praktisch einfach die Finger spreize, anstatt die Poolbewegung zu machen oder dass ich so eine entgegengesetzte Bewegung mache. Also wie gesagt, ist nur in Kurzform. Also gibt es schon Techniken und ja, das versuche ich halt auch in meiner Studie herauszufinden. Ne? Hilft es zum Beispiel Trichotillomanien-Betroffenen einfach nur ihre Haare nass zu machen oder fühlen die sich besser, wenn sie geschnitten haben oder haben schneiden lassen oder gewaschen haben oder ne? Das versuchen wir halt herauszufinden.
Also hängt da der Zyklus vielleicht auch so mit dran, dass man irgendwie das auch so Zyklus abhängig sehen kann, ob da dann vermehrt irgendwie vielleicht gezupft wird, wenn irgendwie kurz vor den Tagen oder so, oder vielleicht vermehrt, wenn der Eisprung ist, oder also gibt es da irgendwie auch ja, so eine, wie sagt man, kann man da auch irgendwie was erkennen in Verbindung mit dem Zyklus?
Da habe ich bislang 2 Studien zu gefunden, die schon sagen, also da waren die Probandinnen oder Teilnehmerinnen halt, natürlich, das waren alles Frauen, haben natürlich schon so leichte Veränderungen gemerkt und habe ich auch gedacht, ah ja, das wäre auch ein total spannendes Thema. Und nun aber gab es wieder neuere Studien aus den USA, wo deutlich wurde, dass auch genauso viele Männer betroffen. Doch, also ähnlich viele Männer wie Frauen betroffen sind. Und vorher war es gedacht, dass es eher ein Verhältnis von 1 zu 9 ist. Und jetzt ist es eher angeglichen. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Dämpfer für die Forscherinnen, die sagen, Mensch, lass uns das mal analysieren. Aber ich persönlich, auch von den Leuten, die ich kenne, also klar sind da Unterschiede, weil wir ja unterschiedliche Spannungszustände haben während des Zyklus. Bloß, was machen wir dann mit den Männern, die auch an den Haaren ziehen oder an den, ne, auch vor allen Dingen jetzt vermehrt, seitdem die Bärte wieder so in sind, an den Bärten, ne, das sehe ich häufig in der Öffentlichkeit. Mir ist nur eingefallen, also das habe ich vielleicht nicht konkret gesagt vorhin, als du sagtest, wenn Kolleginnen mich unterstützen wollen oder das Projekt, das ja, durch entweder mitmachen und sich einfach mal melden und dann informieren. Ich habe natürlich so ähnlich wie ihr auch so ein Online-Training gemacht für Friseurinnen und hoffe dann eben auch, dass dann mehrere Friseurinnen und Friseure einfach sagen, Mensch, wenn du betroffen bist, ich bin für dich da und ich wäre auch mal bereit, dann dich am Abend zu sehen oder ganz früh morgens oder an einem Tag, wo nicht so viel los ist. Na, also, dass so ein Netzwerk entsteht und da würde ich mich drüber freuen. Und jetzt im Moment natürlich auch, wenn Leute sich noch melden wollen, weil diese Studie läuft noch bis Ende des Jahres.
Ja,
Also, wo ich diese
alles
Termine
klar.
zusammen, also organisiere, ne?
Ja.
Aber das ist die Vision.
Ja, sehr schöne Vision. Apropos Unterstützung, wie können denn Angehörige von Betroffenen unterstützen? Also jetzt mal Beispiel eine blöde Frage, aber so dieses hör auf, deine Haare auszureißen, bringt das überhaupt was, wenn man jemanden dabei, sage ich mal, ertappen würde? Weil ich kenne das von mir selber nur so mit Neurodermitis, dann hört man immer diesen Spruch, ja, hör auf zu kratzen, aber mir selber bringt es ehrlich gesagt gar nichts in dem Moment.
Nee, genau,
Ja.
das ist so absolut gegenteilig und verschließt einfach nur noch, ja, also blockiert eigentlich die
Ja.
Kommunikation. Und also ich würde mir wünschen von einem Familienangehörigen oder Partner, dass sie fragen, ja, das ist natürlich schon, ja, höhere Kommunikationsfähigkeit, aber dass man sagt, Mensch, ich bemerke gerade, dass du an den Haaren ziehst und an der Hautpust, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Wollen wir joggen gehen? Soll ich deine Hände halten? Ne? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Und wenn dann die Person sagt, ja, nee, ich bin so nervös, ich muss das jetzt tun, aber das ist jetzt für mich als Angehörige schwierig ist anzuschauen. Ne? Also ich habe selber auch als Partnerin oder Familienangehörige gibt es ja Angewohnheiten, die andere machen, das kann ich auch nicht ertragen. Ne? Dass ich dann
Ja.
sage, ja, wäre es dann okay, wenn ich mich in ein anderes Zimmer begebe oder du dich in ein anderes Zimmer begibst, weil es ist für mich im Moment schwer auszuhalten, dass du neben mir sitzt und an den Nägeln beißt oder so. Ne?
Ja.
Weil das muss man den Angehörigen natürlich auch einräumen, dass das schwer ist. Also der Impuls ist einfach, wenn da eine Mama ist und ihr Kind an den Nägeln kaut und kaut und kaut, dann sagt die Mama, Mensch, ne? Aber zu sagen, Mensch, ich sehe, dass du an den, erstmal annehmen, ne? Ich sehe, dass du an den Nägeln kaust, ne? Und ja. Gibt es irgendwas, was wir stattdessen machen können? Oder möchtest du ein bisschen einfach allein sein? Ja, das
Ja.
wäre der erste Schritt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nervös ist oder das gerade tut, also das wäre auch nochmal interessant, aber wenn man einem Menschen so konkret Akzeptanz und Liebe und auch Berührung anbietet, wie eine Hand, wie ein Streicheln, wie einen Arm nehmen, also kann mir nur vorstellen, dass das positiv wäre.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr unterstützend im Vergleich zu nicht machen, weil also dieses hör auf, das zu machen, das ist ja auch dieses klassische, wenn man hört, was nicht zu machen, dann kann das Gehirn ja auch schwer verarbeiten, dann macht man meistens eh genau das. Also das hört sich auf jeden Fall ja nach eher begleitend und unterstützend an, wie du das beschrieben hast, finde ich sehr gut.
Ja.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage und zwar allgemein zu diesen repetitiven Verhaltensweisen wie Trichotillomanie, Nägel kauen, allgemein. Was sind da so die größten Mythen und vielleicht Missverständnisse?
Naja, das größte Missverständnis ist, dass angenommen wird, dass die Person das einfach nur so macht aus Spaß oder ich weiß es ja auch nicht, weil es ist ja so völlig unlogisch, weil das ja gar keiner machen will. Ne? Und dass angenommen wird, dass man es dann mit Willenskraft einfach aufhören kann. Das ist das, was völlig unlogisch ist. Und dann da ist ja dann auch noch impliziert, dass ich, ja, warum mache ich das, um jemand anders zu ärgern, um mir meine Haare um kahlstellen zu haben? Also, ne, dann wird auch, erstmal habe ich dann das Verhalten, dann wird angenommen, dass ich es aufhören kann, dann wird mir unterstellt, dass ich noch nicht versucht habe, selber aufzuhören. dass ich mir nicht schon ewig lange Gedanken gemacht habe, warum mache ich das eigentlich? Und ja, und manchmal gibt es dann auch noch die Situation, wo eben die Eltern oder die Partner auch ähnliche Sachen machen. Und ich dann sage, ja, da ist doch gar kein Unterschied. Da ist dann auch so manchmal so eine Betriebsblindheit, nicht, aber Familienblindheit mit im Spiel.
Ja.
Aus Liebe, die Menschen, also die Eltern vor allem und auch die Partner wollen ja nur das Beste und wollen natürlich nicht, dass sich das Kind oder die Jugendliche oder die junge Frau oder junge Mann sich die Haare ausreißen, aber sind praktisch hilflos, ne? Und da gibt es natürlich auch wieder so Selbsthilfegruppen und Hilfe für Angehörige. Ist nicht zu unterschätzen.
Wie ist es eigentlich beim Haare ausreißen? Reißen sich Betroffene da meistens an der gleichen Stelle die Haare aus oder ist das ganz unterschiedlich? Ja, was sind da deine Erfahrungen?
Wirklich, da gibt es wirklich alle Variationen von diffus, also wie auch beim diffusen Haarausfall, das da, überall. Und dann sieht man es auch nicht so doll, ne? Also wie man auch den diffusen Haarausfall nicht so doll sieht, da wird das Haar ein bisschen dünner. Dann gibt es Menschen, die auf Symmetrie achten. Könnte man sagen, vielleicht ist da auch noch ein Symmetriezwang mit verbunden, ne? Die genauso viel an der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und dann gibt es Menschen, die eine bestimmte Stelle haben. Und dann gibt es Menschen, die mehrere Stellen haben. Und dann gibt es Menschen, die überall ziehen, also zum Beispiel den ganzen Kopf, sodass man es eigentlich auch nicht mehr verbergen kann mit den eigenen Haaren. Dann gibt es nur noch die Möglichkeit der Kopfbedeckung, Perücke oder Mütze, oder dazu stehen und so loszugehen.
Ja, dann, also es ist ja dann faktisch so, dass dann einfach ja kahle Stellen teilweise am Kopf sind. Und ich kann mir vorstellen, dass man viele Betroffene sich dann fragen, und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, was man denn tun kann, um die Haare da vielleicht länger, nicht länger, aber was kann man tun, damit die Haare an den Stellen vielleicht schneller nachwachsen?
Fragt ihr mich jetzt nach dem Wunder-Haarwuchsmittel-Tipp, der uns. ja, also, was ich empfehle, ist bei generell, ne, und das kennt ihr, also eine Haarschneidemethode, die eben nicht ausdünnt, die nicht sliced und pointed und Effilierscheren und sowas schon mal alles nicht, sondern. So früh, also die heißt Stumpfschneidetechnik, also ich nenne es einfach Präzisionshaarschneidetechnik, wo möglichst viel Volumen rausgeholt wird aus den Haaren und also insgesamt. Und wenn Kahlstellen sind, dass auch möglichst verbunden wird. Also dann eher das Haar kürzer tragen als länger. Es sei denn, die langen Haare werden noch zum Kaschieren benutzt. Das generell. Um das Wachstum anzuregen, da gibt es natürlich viele Haustipps. Ein Tipp, den habe ich gerade dem Taxifahrer hier in Köln erzählt, als ich abgeholt wurde, weil der mir irgendwie erzählte, dass er eine Haartransplantation für viel Geld machen wollte. Und da habe ich nur gesagt, um Himmels Willen, soll das Geld sparen. Und dem habe ich gesagt, ja, nimm doch einfach, probiere es mit Olivenöl und Cayennepfeffer. Und ganz bisschen Olivenöl, also so einen halben Teelöffel und eine Messerspitze Cayennepfeffer. Muss jeder für sich gucken, ob sie es abkönnen, weil es brennt ein bisschen. Jetzt hier im Sommer, in der Wärme, also im Sonnenschein zu sein, dann würden die Poren noch sich ein bisschen öffnen. Das stimuliert. Ich weiß nur, dass das einer meiner Haarlehrer gemacht hat und drauf geschworen hat. Und man kann damit natürlich auch in die Sauna gehen. Ingwer ist so das Haarwuchsmittel, Number one in China. Und da geht es nicht unbedingt darum, jetzt also Ingwer-Spülung zu machen oder Ingwer zu trinken oder zu essen, sondern die Ingwer-Wurzel diagonal schneiden und wirklich direkt den Saft dieser diagonal, damit mehr Fläche aufgeschnittenen Ingwer-Wurzel auf die Stellen tun. Aber also beweisen kann ich nichts, aber das sind so zwei Dinge, mit denen ich mich ganz wohl fühle, außer dann Massage, ne, so an Sachen, die man aufträgt. Und dann gibt es natürlich schon ein paar Haarwässerchen. Und ich habe gerade was getestet selber, weil ich habe, also wie gesagt, ich bin ja also schon über 50 und ich hatte, dann gibt es auch das Thema Augenbrauen und ich merkte, dass meine Augenbrauen dünner werden mit dem Alter. Und jetzt habe ich mir immer so ein, von einer Firma so ein, also ist alles natürlich, aber so ein Öl mit so ein paar Kräuterchen immer so in die Augenbrauen massiert, ein halbes Jahr lang. Und ja, bin noch dabei. Also ja, also ich bin da selber auch noch am Gucken. Aber ich
Ja.
glaube, auch da wieder die Berührung, die Massage, sich was Gutes tun, ist schon mal so
Ja. Raus
eine
aus
gute
dem
Aktion.
Kampf. Ne? Raus aus dem Kampf und rein in die liebevolle Berührung. Ne? Und ich denke auch jetzt, wo du sagst, so mit Ingwer oder dem Cayennepfeffer auch, alles, was halt irgendwie die Durchblutung anregt, ist ja immer gut, ne? Also und durch diese leichte Schärfe, was jetzt ja beides irgendwie hat, dass einfach die Durchblutung angeregt wird und da einfach was passiert in der Haut. So, das ist, glaube ich, immer gut. Und Massage, Bürsten und so, ne? Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja. Also da bin ich bei dir. Bürsten. Ja, genau.
Ja, vielleicht ein bisschen mehr so pfefferminzhaltig sind oder so, die dann so ein bisschen kühlen auch, ne? Die habe ich auch schon mal.
Was machst du, wenn die Studie abgeschlossen ist?
Ja, also ich denke, die Studie, ja, da muss ja erstmal ausgewertet werden. Deswegen bin ich auch gerade in Köln, der erste Teil. Und dann wird es auch ein Buch geben. Also nicht jetzt praktisch, also diese Studie, das werden dann Artikel, die in Zeitschriften veröffentlicht werden und dann versuche ich einfach weiterzumachen, so das bekannt zu machen und was wir vorhin angesprochen haben, letztendlich mit der Vision, dass das auch in anderen Ländern, also ich bin ja auch ganz viel in den USA und habe auch Freunde und Kolleginnen in den skandinavischen Ländern, dass es einfach bekannter wird, dass es sich rumspricht, dass es ja, wenn eine Webseite gibt, wo Leute gucken können, wo gibt es Friseurinnen in Europa, in Amerika, wo ich echt hingehen kann. Ja, ich denke, das wird so in die Richtung gehen. Da werde ich natürlich noch weiter forschen zu dem Thema. Und ja, das Buch soll dann aber eher so ein Selbsthilfebuch sein. Ne? So mit Tipps und ja, was kann ich machen, wie kann ich damit umgehen?
Das klingt total spannend und überhaupt
Ja.
deine ganze Arbeit finde ich richtig interessant
Ja.
und bin schon gespannt, was da noch alles kommt. Und ja, vielleicht magst du noch mal sagen, wie man dich überhaupt finden kann, wenn man sich an dich wenden möchte, wenn man dich vielleicht unterstützen möchte bei der Studie.
Ja, gern. Also ich habe die Webseite, die zu dieser Studie gehört, das ist einfach nur mein Name, lindahollatz.de. Und die ist dann auf Englisch und auch auf Deutsch, weil natürlich an so eine Studie keine kommerziellen Interessen geknüpft werden sollten. Und ich natürlich noch eine andere Webseite habe, wo einfach das ist, was ich auch beruflich mache, also Haare schneiden und Leute beraten und so weiter. Das ist haarexpertin.de, über die kommt man auch zur Studie. Und die Studie ist dann Linda Hollatz, da muss man sich nur meinen Namen merken.
Super, das werden wir auf jeden Fall wieder verlinken, auch in den Shownotes, dass man dich auch findet.
Ja, es hat total
Ja.
Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass wir die Öffentlichkeit ein bisschen sensibilisieren konnten für das Thema. Also ich bin, ja, es ist bestimmt so, dass das Thema einfach immer noch ein großes Tabuthema auch ist. Und ja, wir hoffen, dass wir da ein bisschen, ja, sensibilisieren konnten für das Thema.
Bestimmt. Und ich danke euch total, dass ihr euch Zeit genommen habt heute. Und ja, es ist total schön, mit euch zu sprechen. Und es hat so ein Gefühl von gleichgesinnt sein,
Ja.
ne? Verbunden sein und so irgendwie doch schon für so ein gleiches Ziel, also auf so ein gleiches Ziel hinzuarbeiten. Was heißt denn zu arbeiten? Hinzuleben auch, ne? Mit
Ja.
mehr Akzeptanz und Liebe für sich selbst, für die Haare der Menschen. Das ist
Ja.
total schön, euch jetzt etwas mehr verbunden zu sein.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Wir hoffen, du hattest Spaß beim Hören der neuen Podcast-Folge und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes und wir freuen uns auch immer wieder, wenn du unseren Podcast vielleicht jemandem empfiehlst, der ihn noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe!